Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag
mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen. Deutschland läuft wirtschaftlich den anderen führenden Industrieländern beim Wachstum hinterher. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse aus deutscher Sicht von der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Wie ist diese Entwicklung einzuordnen und warum könnten EZB und die amerikanische Notenbank Fed bald auseinanderlaufen in der Zinspolitik? Dem gehen wir gleich nach. Außerdem könnte mit dem Wandel in der Autobranche auch eine neue Entwicklung kommen zu einer geplant begrenzten Lebensdauer bei Pkw. Das heute in der Wirtschaft am Mittag. Trotz der vielen Krisen ist die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession abgerutscht, aber Deutschland steht hinter den führenden Industrienationen beim Thema Wachstum nicht gut da. Schauen wir uns das etwas genauer an, Claudia Werle an der Frankfurter Börse, was das bedeutet.
Ja, die Einschätzungen vom Internationalen Währungsfonds kommen nicht unerwartet. Sie decken sich mit dem, was andere Forschungsinstitute schon gesagt haben. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Robin Winkler gesprochen. Er ist Chefvolkswirt für Deutschland bei der Deutschen Bank. Welche Erklärung er für das schlechte Zeugnis für Deutschland hat, wollte ich von ihm wissen.
Es hat natürlich strukturelle Gründe. Wir hatten einfach ab 2022 einen heftigen Energieschock, vor allem in Deutschland, aber auch in ganz Europa, der nach wie vor nicht ganz weg ist, sondern nach wie vor leidet vor allem die deutsche Industrie unter den hohen Energiekosten. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Die hohen Energiekosten ist das eine. Es gibt aber eine ganze Reihe strukturelle Probleme, also Stichwort Demografie. Wir werden immer älter. Der Fachkräftemangel schlägt zu Buche. Mit welchen Folgen?
Die Demografie, das ist kein spezifisch deutsches Phänomen oder Problem. Ich glaube, in ganz Europa haben wir damit zu kämpfen. Aber es ist schon eine historisch ungewöhnliche Situation, dass wir bei der Vollbeschäftigung sind in Deutschland, obwohl wir eigentlich aus einer technischen Rezession kommen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich positiv, dass wir bei der Vollbeschäftigung sind, dass die Arbeitslosigkeit auf Rekordtiefständen liegt, obwohl wir eigentlich kein Wachstum hatten im vergangenen Jahr. Die andere Seite der Medaille ist natürlich die Tatsache, dass wir schon bei der Vollbeschäftigung sind, auch ein hemmender Faktor für das Wachstum ist. Das heißt, um jetzt auf alte Wachstumsraten zurückzukommen, das wird schwierig, weil einfach die Leute fehlen.
Wie muss man Ihrer Meinung nach gegensteuern?
Ich glaube, was bei uns in Deutschland wichtig ist, wir haben eine sehr hohe Erwerbsquote. Das heißt, ein hoher Anteil der Bevölkerung arbeitet zumindest ein bisschen. Aber wir haben auch eine sehr hohe Teilzeitquote. Und ich glaube, da könnte man wirtschaftspolitisch Anreize stiften, um zum Beispiel mehr Leute, mehr Menschen von der Teilzeit in die Vollzeit zu bringen.
Heute die endgültigen Inflationszahlen für die Eurozone für den Monat März. Die Inflation ist zurückgegangen. Die Europäische Zentralbank wird die Zinsen wohl senken. Reicht das aus, um das Wirtschaftswachstum wieder ein bisschen mehr in Schwung zu bekommen?
Ja, ich glaube, es hilft. Diese Erwartung auf die Zinswende hilft. Die ist natürlich schon eingepreist, auch an den Finanzmärkten. Das wird niemand mehr überraschen. Insofern darf man sich jetzt, glaube ich, keine positiven, überraschenden Impulse daraus erwarten. Aber ich glaube, es ist wichtig, es hilft, aber es ist sicherlich kein Allheilmittel. Also ich glaube, man muss schon andere Probleme auch angehen und lösen und sich nicht nur auf die Geldpolitik verlassen.
So wie es aussieht, wird sich die Zinspolitik in der Eurozone und in den USA auseinanderentwickeln. Mit welchen Folgen für uns?
Einerseits bedeutet das natürlich, dass der Euro eventuell abwerten könnte gegenüber dem Dollar. Das ist aus einer Exporteursperspektive nicht schlecht. Eine schwächere Währung macht einen gewissermaßen wettbewerbsfähiger. Also das ist vielleicht eine positive Implikation. Demgegenüber steht die Tatsache, dass Importe dann natürlich auch wieder teurer werden könnten. Insbesondere Importe, Einfuhren von Rohöl. Und da sind ja die Preise sowieso schon angestiegen. Das heißt, wenn der Euro abwerten sollte, dann könnte das eventuell die Inflation noch wieder befeuern in den nächsten Monaten.
Also eine schwierige Gratwanderung. Wo sehen Sie denn die Stärken der Eurozone?
Insgesamt kann man sagen, dass in den vergangenen 5 Jahren in diesen Polykrisen, wie das oft genannt wird, die Eurozone strukturell sehr stabil gewesen ist. Wenn man sich beispielsweise die Zinsspreads anschaut zwischen Italien und Deutschland, das ist ja oft ein wichtiger Indikator für die Stabilität der Eurozone, dann sieht man da eigentlich an den Finanzmärkten keine Nervosität. Und ich glaube, das ist schon ein gewisser Erfolg. Wenn mir vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, dass der Einlagenzins der EZB bei 4% liegen würde, 2024, dann hätte ich mir da deutlich mehr Komplikationen und vielleicht auch Turbulenzen erwartet. Also ich glaube, ex post ist das schon eine Erfolgsgeschichte, dass Länder wie Italien im Moment so stabil sind.
Sagt Robin Winkler, Chefvolkswirt für Deutschland bei der Deutschen Bank.
Ja, vielen Dank. Frau Werle, wie reagiert denn der DAX darauf?
Der ist heute deutlich im Plus, steigt um 0,5% auf 17.860 Punkte. Es ist einfach ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite sind da die vielen geopolitischen Risiken. Keiner kann sagen, wohin die Reise noch führen wird. Auf der anderen Seite kommen immer wieder enttäuschende Konjunkturprognosen. Aber die Welt ist nicht nur grau in grau. Es gibt durchaus auch Ökonomen und Finanzmarktprofis, die sehr optimistisch nach vorne schauen. Das haben wir gestern gesehen, als das neue Umfrageergebnis vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung veröffentlicht worden ist. Heute gibt es viele Firmenbilanzen und einige sind da durchaus gut ausgefallen.
Nehmen wir jetzt einen Wert aus dem DAX heraus, und zwar Continental. In der Autozuliefersparte schreibt der Konzern gerade rote Zahlen. Warum?
Continental war ja ursprünglich ein Reifenhersteller, ein reiner Reifenhersteller, hat sich dann im Lauf der Jahrzehnte zu einem wichtigen Autozulieferer entwickelt. Reifen werden immer noch produziert, aber auch Produkte und Systeme für die Automobilindustrie, den Schienenverkehr, die Agrarindustrie. Es werden beispielsweise Technologien für Brems- und Fahrwerke gebaut. Es geht um Lösungen für assistierte und automatisierte das Fahren, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Gut, die Reifen werden immer gebraucht, aber egal mit welchen Antriebstechniken ein Fahrzeug ausgestattet ist, aber was jetzt diese Autozulieferersparte betrifft, da muss sich Continental wie alle anderen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, umorientieren. Einige Produkte werden überhaupt nicht mehr gebraucht, andere müssen umgestaltet werden. Das ist so eine ganz schwierige Phase, weil alte Dienstleistungen, alte Produkte weiter angeboten werden müssen, aber gleichzeitig gilt es eben, in neue Dimensionen vorzustoßen, was die Produkte betrifft, aber auch was Arbeitsabläufe und was die gesamte Arbeitsorganisation betrifft. Und zu den Zahlen im Autozuliefererbereich, Sie sagten das rote Zahlen, die Umsätze sind rückläufig. Immerhin, Continental hat die Jahresziele bestätigt, aber die Aktien von Continental heute 5% im Minus.
Gute Nachrichten gibt es ja beim börsennotierten Fußballverein BVB Borussia Dortmund. Gestern der Einzug ins Halbfinale in der Champions League. Jetzt träumt der Club vom Finale in Wembley und das lässt auch Anleger gerade träumen?
Ja, das kann man wirklich sagen. In einer solchen Liga zu spielen, das bedeutet ja ein Imagegewinn. Da geht es um Geld. Wenn ein Unternehmen, wie im Falle des BVB, auch an der Börse gelistet ist, dann kann das durchaus Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Papiere heute satte 2% im Plus. Man muss schon sagen, Fußballaktien, das sind ganz besondere Papiere. Liebhaberstücke, sagen viele. Es ist zumindest eine Möglichkeit, den Verein in finanzieller Art und Weise zu unterstützen. Wenn man das jetzt aber mal vergleicht, eine Aktie, die wird jetzt heute Mittag mit 3,67 € gehandelt, der Wert von Aktien anderer Unternehmen, der ist wirklich deutlich, deutlich höher.
Bleiben wir gerade sportlich. Adidas, der Sportartikelhersteller, hat gerade zwar den Ausrüstervertrag mit dem Deutschen Fußballbund gegen den US-Konkurrenten Nike verloren, aber wirtschaftlich steht der Konzern sogar gut da, sehr gut. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Widerspruch.
Ja, nicht unbedingt. Einen solchen Vertrag in der Tasche zu haben, macht sich auf längere Sicht denn sicherlich negativ bemerkbar. Es geht ja nicht nur um die Ausrüstung der aktiv spielenden Fußballer. Viele Fans wollen sich entsprechend einkleiden, von der Werbung mal ganz zu schweigen. Aber man muss sich vor Augen halten, das ist ja wirklich nur ein Bereich. Adidas liefert ja auch andere Sportartikel zu. Die Aktien heute jedenfalls über 8% im Plus.
Und dann vervollständigen wir das Bild mit Euro-Staatsanleihen und Gold.
Der Euro wird mit 1,0642 € gehandelt, die Umlaufrendite von 2,49 auf 2,52% gestiegen und die Feinunze Gold kostet $2,388,37.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Zahlen mit Bargeld, darauf wollen die Deutschen nicht verzichten, nutzen es aber immer weniger. Der Anteil der Kartenzahlung liegt inzwischen bei 62%, wie aus einer neuen Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hervorgeht, die heute auf einem Kongress in Bonn vorgestellt wird. Jörg Magsteiner berichtet.
Bargeld lacht. Das gilt aber nur noch für kleine Einkäufe, Beträge unter 10 Euro. Die werden von den Kunden tatsächlich nach wie vor am liebsten bar bezahlt. Und die meisten Händler gehen davon aus, dass das auch so bleibt. Ansonsten ist der Trend aber eindeutig und geht weg vom Bargeld hin zum Plastikgeld. Das belegt die Studie der Kölner Handelsforscher ziemlich eindeutig. 1994, also vor 30 Jahren, wurden noch 80% der Einkäufe bar bezahlt. Heute sind es nur noch 35%, Tendenz weiter fallend. Immer öfter greifen die Kunden in den Läden dagegen zur Karte. Im vergangenen Jahr haben sie damit Einkäufe von erstmals mehr als 300 Milliarden Euro bezahlt. Damit kommt die Kartenzahlung jetzt auf einen Anteil von 62%, Tendenz steigend. Weiter nur eine kleine Rolle spielt der Einkauf auf Rechnung, mit Finanzierung, mit Bonuskarten oder Gutscheinen. Für die Untersuchung haben die Handelsforscher Daten von mehr als 100.000 Filialen ausgewertet. Und dabei kam auch heraus, Bargeld verliert beim Bezahlen in den Geschäften zwar an Bedeutung, ganz verzichten möchten die Kunden darauf aber nicht und nutzen die Kassen in den Läden immer öfter als Ersatz für Geldautomaten. Immer mehr Händler bieten diesen sogenannten Cashback-Service, vor allem Supermärkte und Drogerien, wo beim Einkauf zusätzlich Bargeld ausgezahlt und dann alles zusammen abgebucht wird. Bei den Kunden scheint das anzukommen. Im vergangenen Jahr wurden von den Läden rund 12 Milliarden Euro an Bargeld ausgezahlt, ein Plus von 17%. Für den stationären Handel ist das durchaus praktisch, weil sie am Ende des Tages weniger Bargeld aus den Kassen ausräumen, zählen und transportieren lassen müssen. Inzwischen werden nämlich 13% aller Einnahmen wieder an die Kunden ausgezahlt.
Berichtet Jörg Marksteiner. 2018 machte die Heute-Show einen Satirebeitrag darüber, dass das Schienennetz in Deutschland noch längst nicht überall elektrifiziert ist.
Schon im ersten Quartal 2019 müssen deutliche Verbesserungen kommen bei der Bahn, sagt Minister Scheuer. Wir schalten mal live in die nagelneue DB-Leitstelle in Berlin, von der aus Alexander Wipprecht den gesamten Zugverkehr koordiniert. Herr Wipprecht, wie will die Bahn denn die Wende schaffen?
Ja, ein Wort, Digitalisierung. Wow, it's magic. Ja, die Deutsche Bahn, die ist so kurz vor dem Sprung ins 20. Jahrhundert.
Sie meinen ins 21.
Nein, ins 20. Eins nach dem anderen. 27% unserer Stellwerke laufen noch mechanisch, also von Hand. Wir werden hier bald Milliarden in die Elektrifizierung investieren. 40% der deutschen Bahnstrecken, die sind noch nicht elektrifiziert. Wir kriegen bald Strom.
Yeah! Was vor 5,5 Jahren als Satire in der Heute-Show aufgegriffen wurde, ist immer noch ein Thema. Ja, wie schnell schreitet die Elektrifizierung des Schienennetzes voran? Oder anders gesagt, wie sehr hinkt Deutschland seinen eigenen Zielen noch immer hinterher? Die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen haben dazu heute ihre Analyse vorgestellt. Und Dieter Nürnberger war dabei.
Die Elektrifizierung des Schienennetzes in Deutschland verlaufe weiterhin zu langsam und auch zu holprig. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist das Ziel von 75% elektrifizierter Strecken bis 2030 festgeschrieben. Und schon jetzt stehe praktisch fest, dass diese Vorgabe nicht mehr zu erreichen ist, verfehlt werde, so Dirk Pflege, Geschäftsführer des Verkehrsverbandes Allianz pro Schiene.
Es sind insgesamt 1100 Kilometer, die die Regierung in der Planung hat und man müsste aber rund 4.500 Kilometer Schienennetz elektrifizieren, wenn man auf die 75% kommen möchte. Das ist also eine sehr, sehr starke Zielverfehlung.
Bislang seien erst 62% des Netzes elektrifiziert, das heißt, sie sind mit einer Oberleitung ausgestattet. Es brauche somit deutlich mehr Tempo, wobei die Vorteile einer Elektrifizierung für die Verkehrsunternehmen auf der Hand liegen. Wenn weniger Dieselloks zum Einsatz kommen, spare dies natürlich Emissionen ein. Zudem benötige man weniger Zeit, da die Antriebslok nicht mehr getauscht werden müsse. Für Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV, geht es somit auch um Kosten, Zeitersparnis und eine bessere Planbarkeit für die Schienenverkehrsbranche.
Es bietet den Eisenbahnen einen preiswerteren Antriebsmodus und einen, der berechenbarer ist. Wir haben zwar auch im Elektromarkt dann einige Verwerfungen gesehen in den letzten Jahren, aber grundsätzlich gilt, man hat weniger politische Verwerfungen bei den Preisen bei der elektrischen Energie und kann besser planen.
Auch bei der geplanten Generalsanierung einzelner Strecken, die im Sommer beginnen soll, mache sich das Problem bemerkbar. Unter diesem Stichwort werden wichtige Schienenabschnitte monatelang komplett für die Sanierung gesperrt werden. Die geplanten Umleitungsstrecken seien aber auch nur teils elektrifiziert. Für die Kunden des Personenverkehrs, aber auch für die Güterverkehrssparte seien dies unnötige Verzögerungen. Ohne Oberleitung werde es kein Wachstum auf der Schiene geben, prophezeit VDV-Experte Martin Henke. Die Elektrifizierung sorge auch für ein besseres Netz, was weniger anfällig sei.
Wenn alle Hauptstrecken elektrifiziert werden und überall, wo man die Gleise rausgerissen hat, wieder die hingelegt werden, dann hätten wir ein 100% leistungsfähigeres Netz, also doppelt so leistungsfähig.
Die Verkehrsunternehmen fordern daher eine Verstetigung der Finanzmittel für die Elektrifizierung und vor allem den Abbau bürokratischer Hürden. Positiv wird bewertet, dass künftig Baustandards für Nebenstrecken abgesenkt werden können. Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene schlägt zudem vor, nicht mehr bei jedem einzelnen Elektrifizierungsvorhaben eine Kosten-Nutzen-Bewertung vornehmen zu müssen.
Ist es volkswirtschaftlich sinnvoll? Na klar. Also wenn da Züge fahren, dann ist eine Elektrifizierung immer volkswirtschaftlich sinnvoll. Das muss ich nicht jedes Mal wieder im Detail untersuchen. Das kostet uns 2 bis 3 Jahre Zeit.
Beide Verkehrsverbände fordern nun eine Verschärfung des Elektrifizierungszieles auf 80 statt der geplanten 75% des Netzes, damit der Handlungsdruck endlich steige.
Berichtet Dieter Nürnberger. Die Autobranche gilt bisher als Modell in den Bereichen Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft. Autos lassen sich auseinanderbauen, reparieren, es gibt Ersatzteile. Die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei 20 Jahren und damit gibt es auch einen großen Gebrauchtwagenmarkt. Doch mit dem Wandel in der Branche weg vom Verbrennermotor hin zu einem Elektroantrieb könnte sich das ändern, warnt die französische Nichtregierungsorganisation HOP. HOP steht für Alt Obsoleszenz Programmée, übersetzt gegen die programmierte Obsoleszenz oder gegen die von vornherein geplante Begrenzung der Lebensdauer eines Produkts. Heute Morgen hat HOP in Paris einen Bericht präsentiert. Mehr dazu von Susanne Krause.
Nach der Fast Fashion in der Mode drohen nun das Aufkommen von Fast Fashion Cars, so HOP-Chefin Laetitia Vasseur. Man sieht gewisse bedenkliche Praktiken aufkommen. Ein Beispiel: Batterien von E-Autos, die sich nicht unbedingt reparieren, ausbauen oder austauschen lassen. Oder wo im Fall eines Problems kein Ersatz verfügbar ist. Zwar seien Fahrzeuge mit Elektroantrieb im Allgemeinen weniger pannenanfällig als solche mit Verbrennermotor, zitiert HOP Beobachtungen des ADAC. Doch beim Verkaufspreis eines E-Autos machen die Kosten für die Batterie satte 40% aus. Der Bericht moniert auch, dass beim gnadenlosen Kampf um Wettbewerbsfähigkeit manche Autobauer zunehmend auf sogenanntes Gigacasting setzen. Soll heißen, Fahrzeugteile, die bislang einzeln montiert werden mussten, werden nun dank gigantischer Pressen in einer einzigen Form zusammengefasst. Das spart Montagezeit, also Geld. Allerdings lässt sich so ein Modul nicht auseinandernehmen, um falls nötig defekte Teile auszutauschen. Das macht Reparaturen viel teurer. Wenn nicht gar unmöglich. Derzeit sind Gigacasting-Pressen so teuer, dass sich die Investition nur für neue E-Auto-Werke rentiert. Doch das könnte sich ändern. Ein weiterer Punkt: Autos werden immer mehr mit Elektronik vollgestopft. Daraus erwächst ein Risiko, die Obsoleszenz im Bereich Software. So drohen Probleme bei Pannendiagnose und Reparatur. Laetitia Vasseur und ihre Mitstreiterinnen haben im Rahmen ihrer Recherchen ein gutes Dutzend Experten befragt. Autobauer, Ausstatter, Reparateure, Fachleute im Bereich Mobilität. Ein Fazit: Der aktuelle Wandel im Autosektor betreffe nicht nur die Hersteller, er habe auch Folgen bis hin zum Endverbraucher. Heute kaufen knapp 80% der Leute einen Gebrauchtwagen. Wenn morgen nicht mehr sicher ist, dass ihr Auto nach gut 10 Jahren Betrieb noch zuverlässig ist, sich reparieren lässt, verliert das Fahrzeug massiv an Wert. Damit bräche der Markt für Gebrauchtwagen ebenso wie der für Reparaturen zusammen. Wir sind nicht vor dem Aufkommen eines Fast-Fashion-Modells bei Autos sicher. Deshalb müssen ab heute Normen entwickelt werden, damit die Entwicklung im Bereich E-Autos in die richtige Richtung geht. HOP hat 7 Empfehlungen ausgearbeitet, gedacht für das EU-Parlament. Darunter Normen für die Langlebigkeit und Reparierbarkeit von E-Auto-Batterien, Garantien für eine Zerlegbarkeit der Fahrzeuge, dem Markt von Ersatzteilen aus der Kreislaufwirtschaft Vorschub leisten. Strenge Vorgaben, die letztlich europäischen Autobauern den Rücken stärken könnten, indem sie die Konkurrenz aus China und den USA in Schach halten, versichert Laetitia Vasseur.
Wir denken, dass die Autobauer in Europa viel gewinnen können, wenn sie unseren Ansatz unterstützen. Denn sie verfügen über ein historisches Savoir-faire im Bereich Kreislaufwirtschaft. Bei der Berichtspräsentation heute Morgen lancierte die französische NGO HOP auch eine Petition auf europäischer Ebene, um gegen die beschleunigte und geplante Obsoleszenz, also die absichtliche Beschränkung der Lebensdauer, vor allem von E-Autos, vorzugehen.
Vor 100 Jahren wurde das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM, gegründet. Nils Dams schaut zurück.
Der 17. April 1924. Drei kleinere Filmfirmen, Metro Pictures, Goldwyn Pictures und Mayer Productions, werden zu einem Studio. MGM ist damals das größte in Hollywood. Goldwyn Pictures hatte davor schon einen Löwen in seinem Logo, auf den können sich alle einigen. Der brüllt auch heute noch vor jedem MGM-Film. In den 1920er Jahren ist der erste Bond-Film noch sehr weit weg. Der erste große Erfolg ist ein Stummfilm. Ben-Hur. 30 Jahre lang ist MGM für viele große Filmhits verantwortlich. Der Lieblingsspruch von Mitgründer Louis Bird Meyer, das Studio habe
mehr Filmstars, als es Sterne am Himmel gibt.
Da brüllt der Löwe noch selbstbewusst. Aber das Fernsehen macht dem Kino und damit auch den Studios Konkurrenz. Bei MGM kommen noch Filmflops und diverse Wechsel der Inhaber und im Management dazu. In den 1950ern macht MGM Verlust, zum ersten, aber nicht zum letzten Mal. Trotzdem produziert MGM immer wieder legendäre Filme, gewinnt auch mehrfach den Oscar für den besten Film. Unter anderem für die West Side Story aus dem Jahr 1961. Everything free in America. For a small fee in America. In den 2000ern gibt's dann plötzlich neue Konkurrenz. Streaming-Anbieter wie Netflix und später auch andere Tech-Firmen werden immer stärker. Vor 3 Jahren kauft dann Amazon das Studio für 8,5 Milliarden Dollar. Im Preis enthalten sind 25.000 Stunden Filme und Serien, die den Katalog der Amazon-Plattform Prime Video erweitern und, vielleicht noch wichtiger, die Rechte an großen Filmtiteln.
Yes, it makes a lot of strategic sense.
Das ergibt total Sinn, sagte Marktanalyst Mark Mahaney dem Sender Bloomberg, als die Übernahme bekannt wurde. Amazon versuche damit eigentlich vor allem seinen Online-Versand zu stärken. Amazon versucht, mehr Leute zu seinem Prime-Dienst zu locken. Laut unseren Umfragen ist der zweitwichtigste Grund für ein Prime-Abo der Zugang zum Amazon-Videodienst. James Bond hilft also Prime und Prime hilft Amazon. Amazon gehe es auch darum, auf Netflix aufzuholen. Denn Netflix ist der Streaming-Dienst mit den mit Abstand meisten Kunden und auch der bisher einzige, der Geld verdient.
Und zur Wirtschaftspresseschau kommentiert wird der drohende Stellenabbau im Werk des US-Elektroautobauers Tesla.
Wenn Kanzler Olaf Scholz in diesen Tagen in China ist, gibt es vielfältige Erwartungen an ihn. Er soll sich für fairere Wettbewerbsbedingungen, etwa in der Autoindustrie, einsetzen. Zugleich soll der Kanzler im Blick behalten, dass das Risiko, durch den Handel mit China in zu große Abhängigkeit zu geraten, perspektivisch reduziert wird. Scholz müsste Wunder vollbringen können, um alle zufriedenzustellen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Scholz versicherte seinen chinesischen Gesprächspartnern, dass Deutschland seinen Markt nicht von chinesischen Elektroautos abschotten will, sofern die Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten fair seien. Seine Kritik an der chinesischen Subventionspolitik äußerte der Bundeskanzler diplomatischer als andere europäische Spitzenpolitiker. Scholz weiß, ein Handelskonflikt mit China, wie ihn die Vereinigten Staaten führen, würde Deutschland wirtschaftlich noch weiter zurückwerfen. Daran hat in Berlin niemand Interesse, vor allem nicht das Kanzleramt. Die Süddeutsche Zeitung meint: Die Teilnehmer von Scholz Reisegruppe machen einen großen Teil ihres Geschäfts in China. Viele Unternehmen haben sich vor Jahren in Chinas Abhängigkeit begeben. Dass Peking nicht auf Distanz zum Kriegstreiber Putin geht und in großem Stil seine Waren nach Russland exportiert, dass es unter Staatspräsident Xi Jinping längst zu einem totalitären Staat umgebaut wurde, dass die Gefahr eines Taiwan-Krieges durchaus real ist, das stimmt zwar alles, aber was soll man als Manager dazu sagen, wenn man 30-40% seines Geschäfts in China macht? Die Frankfurter Rundschau blickt auf den Solarpakt der EU. Chinas Strategie bei Klimaschutztechnologie ist eine Mischung aus Improvisation und aggressivem Dumping. Die Produktion von Solartechnik läuft derart überdreht, dass der heimische Markt die gigantischen Mengen nicht mehr aufnehmen kann. Das Ventil für die Überproduktion ist der Weltmarkt. Die Folge? Die Preise haben sich halbiert. Das aggressive Dumping hat die durchaus gewollte Nebenwirkung, dass Konkurrenten aus anderen Ländern verdrängt werden. Jetzt will die EU mit einem Solarpakt dagegenhalten. Gut, aber nicht genug. Europa muss die Sache strategisch angehen. Zunächst muss sie Vorräte an Solarmodulen anlegen, um nicht von chinesischen Exportstopps kalt erwischt zu werden. Zweitens, die Beschaffung auf mehr Länder diversifizieren. Der wichtigste Punkt, das muss konsequent über Jahre durchgehalten werden. China forciert so erneuerbare Technologien. Da kann Europa viel von China lernen.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg.